Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es ein bisschen off-topic möglicherweise. Es geht um Angst und es geht darum, ich nehme es deswegen als Thema her, weil ich denke, es ist ein Phänomen, das uns gesellschaftlich ziemlich im Griff hat und ich möchte das mit einem Menschen besprechen, der Angst ganz anders vielleicht definiert und am Ende des Gesprächs haben wir möglicherweise einen zusätzlichen Weg gefunden, wie wir ein bisschen aus unserer Angst rauskommen und dafür gehen wir unter Wasser. Und ich freue mich, dass er da ist. Er ist nicht unter Wasser, aber da ist er ganz oft. Er ist mehrfacher Weltrekordhalter und er ist auch Keynote-Speaker, unter anderem bei einem Longevity-Retreat im Jänner im Hotel Retter in der Steiermark. Ja, und wie das alles zusammenpasst, das werden wir jetzt herausfinden. Herzlich willkommen, Christian Redl.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Lieber Christian, bevor wir uns auf die Spuren der Angst machen, stell dich mal kurz vor. Wer bist du, wo kommst du her und warum hast du dich für eine Karriere als Freitaucher entschieden?
Ja, ich komme aus Niederösterreich. Also wir haben jetzt nicht so viele Zugänge zum Meer, also deswegen scheint es vielleicht gleich am Anfang etwas komisch, dass jemand sagt, er würde gern professioneller Taucher werden. Aber ich war damals 6 Jahre alt und habe von meinem Onkel, das war der einzige Gerätetaucher in der Familie, zu Weihnachten Schnorchelmaske und Flossen bekommen. Wir waren dann im Sommer darauf am Neufeldersee und er ist unten mit der Flasche getaucht und ich bin immer wieder als Kind runtergeschnorchelt zu ihm und habe halt gemerkt, da gibt es eine Parallelwelt, da kann man Abenteuer erleben, da kann man was Neues entdecken. Man ist im dreidimensionalen Raum, absolute Stille und das hat mich total fasziniert. Mit 10 Jahren durfte ich dann das erste Mal mit der Flasche tauchen, also mit dem Tauchgerät, im Swimmingpool meiner Eltern, 3 Meter Durchmesser, 1 Meter tief, da habe ich meine Sommerferien drin verbracht. Also geht man davon aus, als Kind hat man mehr Fantasie. Dann wollte ich unbedingt Meeresbiologe werden, da habe ich aber gemerkt, da kann man nicht wirklich viel Geld verdienen, deswegen wollte ich dann ein bisschen später Bohrinseltaucher werden, weil man da sehr viel Geld verdienen konnte. Bis ich dann drauf gekommen bin, es ist der gefährlichste Sport der Welt oder Beruf. Deswegen habe ich mir gedacht, nein, das ist auch nicht so das Richtige. Dann wollte ich unbedingt zum österreichischen Militär als Kampftaucher. Aber mit 17 habe ich einen Film gesehen, Im Rausch der Tiefe.
Luc Besson,
legendär. Also jeder, der den Film nicht kennt, bitte unbedingt anschauen. Ist zwar jetzt schon über 40 Jahre alt, aber sehr sehenswert. Und in dem Film jagen sich diese 2 Freitaucher die Weltrekorde ab. Und einer davon war der Jean Reynaud. Und ich habe mir gedacht, das ist es. Genau so möchte ich in Zukunft leben. Und wollte dann damals schon eigentlich diese Profikarriere einschlagen. Hat nicht ganz funktioniert. Hat dann noch ein paar Jahre gedauert. Aber ich habe dann schon angefangen, bei Weltmeisterschaften mitzumachen, bei nationalen, internationalen Wettbewerben. Habe dann angefangen, 2003 meinen ersten Weltrekord aufzustellen. Und 2006, war ich dann 30, da habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, jetzt oder nie. Und habe meinen Job als Investmentbanker gekündigt und seit 2006 bin ich eben dieser professionelle Luftanhalter in einem Sport, den es eigentlich offiziell gar nicht gibt.
Ja, dann bleiben wir gleich bei diesem Sport, den es nicht gibt. Freitauchen oder auch Apnoe-Tauchen, das ist das, Apnoe kommt aus dem Altgriechischen und heißt eben nicht atmen und du machst damit etwas, was wir natürlicherweise niemals machen, weil ohne Atmung kein Leben. Aber vielleicht erzählst du mal, was da eigentlich passiert, wie geht man das an? Also wenn ich mich in die Badewanne lege oder im Swimmingpool, den ich nicht habe, oder im Meer die Luft anhalte, dann geht das natürlich eine Zeit, aber irgendwie braucht mein Körper Sauerstoff, um gut zu funktionieren. Sag ganz kurz mal, wie lange ist deine längste Zeitdauer ohne Luft unter Wasser? Und wie macht man das? Was passiert da?
Also mein längster Tauchgang jemals war knapp über 7,5 Minuten. Ich kann aber gleich vorweg schicken, das kann wirklich jeder lernen. Also es ist jetzt, ich habe jetzt keinen zweiten Drittel oder dritten, viertel Lungenflügel oder extra große Lunge oder sonst etwas, sondern es ist einfach wie bei jedem Sport, wenn du etwas gerne machst und lange machst, dann wirst du halt irgendwann einmal gut. Und wenn du etwas 30 Jahre lang machst und dann nicht gut bist, hast du irgendwas komplett verkehrt gemacht. Ich habe damit begonnen, so wie jeder andere meiner Teilnehmer. Ich habe in den letzten 25 Jahren über 12.000 Schüler ausgebildet. Und da habe ich halt gemerkt, dass das sehr kopflastig ist. Ja? Wenn du nicht glaubst, dass du 3-4 Minuten lang Luft anhalten kannst, dann funktioniert es eben nicht. Und bei meinen Seminaren ist es immer so, dass ich die Schüler ins Wasser schmeiße, ohne dass ich ihnen erkläre, wie es geht. Dann halten sie die Luft an und sie tauchen auf und glauben wirklich eine Sekunde länger und du musst sterben. Mhm. Jetzt komme ich und sage, okay, in einer Stunde kann jeder von euch die Zeit mindestens verdoppeln. Und das Faszinierende dabei war, dass all diese Teilnehmer, alle 12.000, es geschafft haben, die Zeit unter Wasser zu verdoppeln. Und das hat dann sehr viel ausgelöst bei mir und das hat mich halt dann darüber nachdenken lassen, was ist Angst, ja? Wie kann man Grenzen verschieben, warum beschränken wir uns mental so stark? Weil das Problem ist, es ist alles nur in unserem Kopf. Der Körper kann okay. mehr, als wir glauben.
Nein, das finde ich einen spannenden Zugang. Das ist ja, du bist ja auch Mentaltrainer und natürlich jede Art von Meditation, jede Art von Atemtechnik soll ja dazu führen, dass du in erster Linie mal auch dein Geist entspannst. Und wenn du sagst, du hast 12.000 Menschen dazu gebracht, dass die ihre Zeit unter Wasser verdoppeln, ich komme dann später noch auf die Gefahren, die darf ich nicht vergessen, die ich sehe dabei. Aber jetzt bleiben wir mal bei diesem Phänomen, dass man was erreicht, von dem man vorher nicht gedacht hat, dass es überhaupt möglich ist. Was genau hat das aber mit Angst zu tun? Weil du sagst ja, die Angst ist, die limitiert uns und ohne Angst mehr Stärke. So, jetzt heruntergebrochen. Genau. Also was hat dieses Phänomen mit Angst oder mit Grenzen zu tun?
Also der Punkt ist einfach der, wenn du Menschen weltweit fragst, ja, was ist einer der gefährlichsten Extremsportarten, dann steht Freitauchen, Apnoe Tauchen ganz weit oben. Teilweise sogar noch vor Bestjumpen. Wenn man sich aber mit dem Thema auseinandersetzt, so wie ich das jetzt seit Jahren mache, seit sehr vielen Jahren sogar, dann merkt man einfach, dass dieses Freitauchen eigentlich kein Extremsport ist. Sondern ich sage immer, wir bewegen uns auf demselben Niveau, wie wenn wir jetzt Schach spielen würden. Also ich finde jetzt zum Beispiel Skifahren viel gefährlicher, als wie das Freitauchen, weil beim Skifahren kann ich meinen Fuß brechen. Ich habe noch nie jemanden gesehen im Wasser, der sich einen Fuß gebrochen hätte. Beim Fußballspielen, ja, wenn da einer reingrätscht, kannst du sofort einen Muskel zehren oder irgendein Kreuzband reißen oder was auch immer. Ich habe noch nie jemanden gesehen im Wasser, wo das passiert. Das Problem ist, dass die Leute halt immer, wenn sie jetzt das googeln, ja, oder sie auf YouTube das anschauen, dann kommst du natürlich immer zu diesen Weltrekordversuchen hin oder zu diesen Weltmeisterschaften, wo halt gelegentlich der eine oder andere Athlet bewusstlos wird. Und es wird sofort irgendwie in dieses Dramatische hineingegeben. Eine Bewusstlosigkeit per se ist aber eine reine Schutzmaßnahme vom Körper. Das heißt, ich würde niemals bei meinen Tauchgängen mein Leben riskieren, weil ich eben immer meine Sicherungstaucher mit habe, ich habe immer einen Arzt dabei. Also wenn jetzt jemand hobbymäßig irgendwo am See tauchen geht, wer hat seinen eigenen Arzt mit? Wer hat das nächstgelegene Krankenhaus informiert, dass da jetzt einen Tauchgang gibt? Wer hat einen Hubschrauber bereitstehen? Wer hat Sicherungstaucher im Wasser? Niemand. Also diese ganzen Hobbytaucher sind eigentlich viel gefährdeter wie ich. Mhm. Und noch einmal, diese Bewusstlosigkeit ist eine reine Schutzmaßnahme vom Körper. Warum haben wir die, wenn jemand ertrinkt und wir hätten diese Funktion nicht, dass man bewusstlos wird beim Untergehen, dann bist du viel, viel schneller tot und die Wahrscheinlichkeit, dass du gerettet wird, ist viel kürzer, weil der Sauerstoff wird verbraucht und wenn er weg ist, sind wir tot. Und es geht dann relativ schnell, wenn du untergehst. Jetzt haben wir aber diesen Sicherheitsmechanismus eingebaut, eben diese Bewusstlosigkeit, das heißt, der Sauerstoff wird weniger. Irgendwann sagt dann der Körper, okay, wir haben jetzt zu wenig Sauerstoff und als Sicherheitsmaßnahme schicken wir dich jetzt in die Bewusstlosigkeit. In dem Moment wird der Sauerstoff aus den Beinen und Armen, wo er nicht mehr gebraucht wird, ins Gehirn transportiert und ins Herz. Das heißt, jetzt nur mehr der kleine Blutkreislauf, das heißt, nur mehr Herz und Gehirn wird jetzt versorgt und jetzt können wir 3-4 Minuten lang unter Wasser bleiben ohne Gehirnschäden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben von einem Bademeister oder wem auch immer gesehen werden, wie wir untergehen, ist natürlich besser, wenn ich jetzt 3-4 Minuten lang unter Wasser bleiben kann, als wir gleich nach einer Minute tot. Das heißt, eigentlich, wenn man das jetzt einmal aus dieser Perspektive betrachtet, ja, ist eine Bewusstlosigkeit nichts Schlimmes. Das Wichtigste dabei ist, wenn man das jetzt so wie du in der Badewanne oder im Pool oder wo auch immer jetzt ausprobieren möchte, ist es ganz, ganz wichtig und es wäre wirklich ein dringender Appell an alle, die das jetzt hören, immer zu zweit. Das heißt, immer wenn wir im Wasser sind, ja, wenn wir trainieren, wenn wir die Bewerbe haben, wenn wir die Rekordversuche haben, es ist immer eine zweite Person mindestens dabei, der eben aufpasst, weil wenn ich bewusstlos werden sollte, wie gesagt, da kann nichts viel passieren, da kann man nicht sterben, gar nichts, das Herz schlägt weiter, alles gut. Die zweite Person zieht mir aus dem Wasser raus und ich fange sofort wieder zum Atmen an. Das Problem ist, wenn du jetzt alleine bist, dann bleibt das Gesicht unter Wasser und 3-4 Minuten später bist du dann tot. Mhm. Deswegen eben nie alleine.
Ja, das Buddy-System ist ja beim Tauchen generell egal, jetzt ob Apnoe oder ganz normales Tauchen mit Flaschen wie in der Steiermark, keine Ahnung, am Grundlsee wird viel getaucht oder am Stubbergsee. Eigentlich immer das Gebot. Aber du musst mir nochmal erzählen, was das mit Grenzverschiebung und mit Angst zu tun hat und was du da beobachtet hast. An dir vielleicht einmal zuerst und dann aber auch an anderen Leuten.
Also ich habe es das erste Mal erlebt. Ich bin relativ früh in meiner Karriere bei einer Meisterschaft bewusstlos geworden. Das erste Mal. Also in Summe bin ich mittlerweile 4-mal bewusstlos geworden. Wie man sieht, passiert nichts. Also ich sitze ja noch immer da. Und beim ersten Mal war es aber so, dass ich eben damals, das ist schon viele, viele Jahre her, auf 30 Meter hinuntertauchen wollte, bin aber zu dieser Meisterschaft gefahren und habe aber schon Fieber gehabt und eine kleine Grippe und ich wollte eigentlich gar nicht an den Start gehen und meine Kollegen haben mich damals aber überredet, an den Start zu gehen und bin dann eben das erste Mal bewusstlos geworden. Und ich sehe das aber jetzt nicht negativ im Nachhinein, sondern ich sehe das immer als Learning, also auch so Geschichte, die ganz wichtig ist in Österreich. Niederlagen gibt es eigentlich nicht, wenn man was daraus lernt. Mhm. Und ich habe halt gelernt, egal was die anderen sagen, wenn ich mich nicht hundertprozentig sicher fühle, gehe ich einfach nicht mehr ins Wasser. Also selbst wenn ich jetzt einen Weltrekord verschieben müsste um ein paar Tage, ich würde das einfach tun. Mhm. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite, was ich aber gelernt habe, ist, ich bin danach wochenlang immer auf 29 Meter Tiefe getaucht. Ich habe so eine mentale Barriere gehabt in meinem Kopf und das Faszinierende dabei war, ich bin da jetzt dann runtergetaucht und ich habe nicht unten geschaut auf den Tauchcomputer, oh 29 Meter, ich darf ja tiefer tauchen, weil sonst wäre ich vielleicht wieder bewusstlos, sondern ich bin runtergetaucht, ohne zu wissen, wie tief ich war, an der Oberfläche habe ich auf den Tauchcomputer geschaut und habe gemerkt, 29 Meter.
Und was hat dir das über dich erzählt?
Und das hat mir halt gezeigt, im ersten Step, dass ich da eine mentale Barriere habe. Das heißt, mein Unterbewusstsein hat gewusst, wir sind auf 29 Meter. Und wenn ich jetzt einen Meter tiefer tauche, könnte es ja wieder passieren, dass wir bewusstlos werden. Und das wollen wir nicht. Hm. Und dann haben wir gedacht, nach ein paar Wochen, was tue ich jetzt? Ja, weil mit 29 Meter kann es kein Weltrekordhalter werden, kein Profisportler werden. Also irgendwie muss ich über diese Mauer drüber gehen. Und damals gab es halt noch kein Internet, keine Bücher oder sonstiges oder Podcasts oder Mentaltrainer. Und dann haben wir überlegt, okay, wie kann ich mein Problem lösen? Und dann haben wir gedacht, okay, ich muss einfach so schnell sein beim Runtertauchen, dass mein Gehirn nicht sagen kann, hallo, wir sind jetzt bei 29 Meter, dreh bitte um. Mhm. Und bin damals zu dem See gefahren, es war am Attersee, wo das passiert ist, haben wir dort mit Freunden ein Tretboot ausgeborgt, wir haben ein 35 Meter langes Seil gekauft, habe das eine Ende vom Seil am Boot angebunden, am anderen Ende vom Seil ein 10 Kilo schweres Bleistück draufgehängt und haben mich einfach mit Hilfe von diesem schweren Gewicht in die Tiefe ziehen lassen. Und dann war es eben so, dass ich halt 28, 29, 30, 31 Meter war und mein Hirn konnte nicht sagen, weil das eben so schnell ging, du, wir sind jetzt auf 29 Meter, lass bitte das Seil aus und tauch auf, sondern ich bin einfach da drüber getaucht. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, das Seil ist aus, 35 Meter, bin aufgetaucht, es ist nichts passiert und in der Sekunde war die Angst weg. Mhm. Und ich konnte nach diesem Erlebnis tiefer tauchen und bin immer tiefer getaucht. Und genau dasselbe habe ich eben tausende Male bei meinen Schülern erlebt. Die Leute kommen zu mir ins Seminar und ich garantiere, dass jeder die Zeit verdoppeln kann. Mhm. Ja, und jetzt habe ich erst vor ein paar Tagen wieder ein Seminar gehabt, da war ein Teilnehmer von 1 Minute 20 auf 3 Minuten 20. Das ist völlig normal. Mhm. Aber ungefähr ein Viertel meiner Teilnehmer, also das sind auch 2.500, 3.000 Leute gewesen, die zum Beispiel, das letzte Mal war ein Teilnehmer, der ist 5-mal hintereinander auf 43 Sekunden getaucht, ohne auf die Uhr zu schauen. Das ist unmöglich. Also ich würde jetzt dann alles verwetten, was ich besitze, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der 5 Tauchgänge hintereinander auf genau 43 Sekunden hinkriegt. Weil selbst wenn du mitzählst im Kopf, bist du einmal bei 41, einmal bei 44, aber diese Teilnehmer schaffen es immer auf die exakte Millisekunde genau die Luft anzuhalten. Und dann weiß ich jetzt mittlerweile aus der Erfahrung heraus, dass die genau dieselbe Probleme haben wie ich. Das heißt, die haben eine Barriere und in dem Fall hat das Unterbewusstsein gesagt, okay, wir sind jetzt bei 43 Sekunden, bitte tauch auf, sonst passiert irgendwas Schlimmes. Und dann versuche ich mit den Teilnehmern zu reden und versuche ihnen das zu erklären und sage, seid ihr vielleicht einmal als Kind untergetaucht worden? Beinahe ertrunken. Irgendein negatives Erlebnis beim Raften, beim Tauchen oder irgendetwas. Und das Faszinierende ist, dass 90% der Menschen keine Ahnung haben. Mhm. Und dann sage ich aber immer, es ist eigentlich völlig egal, wo das Problem herkommt, aber es muss ja ein Problem geben. Weil für die Angst gibt es ja eigentlich nur zwei Auslöser. Das eine ist, ich habe was selber erlebt, deswegen habe ich Angst davor. Oder ich habe etwas gehört und habe deswegen Angst. Also für mich gibt es nur die erlebte Angst oder die erzählte Angst. Wir kommen ja alle auf die Welt und haben keine Angst vor Wasser, vor Tieren, vor Höhe, vor irgendwas. Und trotzdem gibt es Menschen mit Angst, oder?
Ja.
Also das muss ja irgendeinen Auslöser haben. Also die Angst wird nicht vererbt. Ja? Also
nein, aber Angst wird natürlich in der Menschheitsgeschichte schon vererbt, weil es...
Ja, aber ich habe schon länger keinen Säbelzahntiger mehr gesehen. Also vielleicht gibt es welche in der Steiermark.
Das ist wohl wahr, aber, in der Steiermark gibt es viele. Nein, aber das ist ja sozusagen vor Gefahren zu warnen. Ja. Angst hat ja auch einen positiven Aspekt, ja, zu sagen, damit man sich, seine Herde, seinen Stamm sozusagen beschützt. Ist Respekt vor etwas, was
genau,
ich als...
Genau, aber das war jetzt das richtige Wort.
Nein, nein, aber nur, ich möchte nur nicht dazu kommen zu sagen, Angst ist eine Erfindung aus unserer Köpfe und die hat gar keine Funktion.
Ich habe nicht gesagt, dass die Angst keine Funktion hat, aber nochmal, die Angst muss ja woher kommen.
Ja.
Also wenn du Baby nimmst, ja, da gibt es genug Videos, wo du Baby nimmst, ja, die haben es hab ich total cool gefunden, ich habe Angst vor Schlangen. Keine Ahnung warum. Mhm. So, jetzt nimmst du 10 Babys, gibst du in einen Raum und gibst 10 Pythons rein. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Baby nicht von der Python davonläuft oder krabbelt, sondern ja, die laufen zur Schlange hin, weil sie eben keine Ahnung haben.
Weil sie keine Ahnung haben.
Ja, eben, ja, genau. Aber deswegen ist ja wieder das, wir haben eine Erfahrung gemacht, ich bin vielleicht beim Klettern vom Baum gefallen, deswegen habe ich Höhenangst. Oder Beispiel, erzählte Angst, ja, warum haben alle Leute Angst vor Haien?
Vor wem?
Vor einem Hai.
Also Hai.
Vom weißen Hai. Mhm. Warum haben alle Angst vom weißen Hai?
Weil Steven Spielberg einen sehr guten Film
gratuliere.
Gemacht hat.
Der Film ist 50 Jahre alt, entspricht null der Realität. Ich war Freitaucher mit weißen Haien, habe nur alle Hände dran, alle Finger dran, wie du sehen kannst, es passiert nichts. Wir stehen nicht auf der Speisekarte von Haien. Ja, es passieren 8 bis 10 Todesfälle pro Jahr, kann man alles erklären, sind alles unglückliche Umstände und natürlich für diese 8 bis 10 Leute ist es sehr dramatisch. Trotzdem haben 95% aller Menschen weltweit Angst vor Hai und ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich 94,9% noch nie einen Hai gesehen haben. Das heißt, die haben einen Film gesehen, in diesem Film wird etwas suggeriert, was nicht der Wahrheit entspricht und deswegen haben wir Angst.
Okay, gehen wir zurück zu diesen 43 Sekunden und zu dieser Barriere, weil es mich natürlich interessiert, was danach passiert, weil wie
Also wie gesagt, es ist dann völlig egal, wo diese Angst herkommt. Mhm. Die Idee ist es, den Teilnehmern dann zu erklären, okay, das ist nur in deinem Kopf. Weil die Definition von Angst ist ja, sie ist nur in unserer Fantasie und in der Zukunft. Angst ist nicht real. Also der Satz sagt für mich in meiner Welt schon viel aus.
Musst du ausführen, Angst ist nicht real.
Wie oft haben wir schon Angst gehabt vor einer Situation, die nicht eingetreten ist? Wie oft hast du Angst gehabt vor Gesprächen, die könnten negativ verlaufen und dann war es nicht so. So, deswegen, Angst ist immer nur in der Zukunft. Angst ist ja nicht hier, weil das ist ja der Unterschied zwischen Angst und Gefahr. Die Gefahr ist im Hier und Jetzt und real. Mhm. Also wenn jetzt irgendein Erdbeben ist, dann ist es jetzt real. Wenn ich jetzt Angst habe vor einem Erdbeben, ich weiß auch nicht, wann das Erdbeben ist. Vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 100 Jahren. Aber ich habe Angst vor etwas, wo ich nicht weiß, ob es eintreten wird oder nicht.
Aber ich kann auch Angst haben vor der Klimakatastrophe und die ist.
Aber weißt du, ob sie kommt?
Ja. Nein. Also,
sie wird vielleicht irgendwann einmal kommen, aber ich weiß ja nicht, ob sie morgen kommt oder in 100 Jahren. Und in 100 Jahren bin ich nicht mehr da.
Ja, aber du hast vielleicht Kinder oder andere.
Aber du schränkst
sie
damit
Kinder
ein. Du schränkst sie damit ein.
Nein, aber ich habe, um im Hier und Jetzt möglicherweise auch mitzuhelfen, was dagegen zu tun oder mich zu engagieren.
Da brauche ich aber keine Angst.
Nein, ich brauche keine Angst, aber
sondern
natürlich
das,
brauche ich eine...
Richtig gesagt hast, ist der Respekt.
Respekt vor der Klimakatastrophe, finde ich, ist was ganz anderes.
Nein, eben nicht. Genau das ist das Problem. Das ist ja genau das Problem von der Definition. Man muss ja das wirklich einmal genau durchdenken. Und da diskutiere ich stundenlang gern mit Psychologen. Ja? Aber noch einmal zurück kurz zu diesem Beispiel. So, jetzt taucht er auf, weil er glaubt, dass irgendetwas passiert. Und er weiß es aber nicht einmal. So, der ist eingeschränkt. Der hat ein Limit, wo das Gehirn sagt, du, 43 Sekunden reicht. Wenn du mit dem zufrieden bist, ist es okay. Nur ich weiß, dass jeder Körper 4 Minuten lang Luft anhalten kann. Weil das ist medizinisch nachgewiesen. Mhm. Weil wenn du Luft einatmest, haben wir 1000 Milliliter Sauerstoff. Im entspannten Zustand, medizinisch nachgewiesen, kannst mit jedem Arzt darüber reden, verbrauchen wir 250 Milliliter. 1000 dividiert durch 250 ist... 4 Minuten. Ja. Also jeder Körper kann 4 Minuten Luft anhalten. Und ich habe das bewiesen mit 8-Jährigen, Das war der jüngste Teilnehmer. Der älteste war 83. Mhm. Ist völlig wurscht, ob du männlich, weiblich, sportlich, nicht sportlich, dick, schlank, Raucher, nicht Raucher, völlig wurscht, weil jeder kann seine Zeit mindestens verdoppeln, weil es nur im Kopf ist. Also das hat null mit Körperfunktion zu tun. Es ist rein mental. Es gibt keinen anderen Sport auf der Welt, wo du die Zeit verdoppeln kannst in einer Stunde. Weil beim Skifahren brauche ich Ausrüstung, brauche ich Technik. Beim Luftanhalten tue ich nur meinen Kopf unter Wasser. Mein bester Schüler ist im Rollstuhl gesessen mit 6,5 Minuten. Innerhalb von einer Stunde. Der hat angefangen mit 3 Minuten und hat mit 6,5 Minuten angefangen. Kann man keiner erklären, der hat einen gesunden Körper. Mhm. Ich habe Teilnehmer gehabt mit einer Lunge. 3 Minuten Luft angehalten. Also es ist nur im Kopf. So, die Idee ist es jetzt bei diesem Beispiel von 43 Sekunden, den Teilnehmern mental zu helfen, dass sie eine einzige Sekunde über diese 43 Sekunden gehen. Eine einzige Sekunde. Und ich mache das dann meistens immer so, also eigentlich immer so. Die Teilnehmer sind im Wasser. Wir wissen, dass 43 Sekunden diese Barriere ist. Ich beginne mit denen sehr motivierend zu sprechen, dass sie eben entspannt im Wasser sind, dass ich bei ihnen bin, dass der Buddy dabei ist, dass ihnen nichts passieren kann. Und jetzt kommen dann so 35 Sekunden, jetzt kommen dann diese Angstmomente. Man sieht es von außen, wie die dann anfangen zum Zittern. Mhm. Ja, also man sieht sogar diese körperlichen Reaktionen auf diese mentale Geschichte. Und dann sage ich, okay, schau, jetzt sind wir bei 43, 44, du kannst das, wir gehen jetzt da gemeinsam drüber. Und dann geht der auf 44 Sekunden, 45, 46. In dem Moment entspannt der Körper komplett und der Teilnehmer ist aufgetaucht bei 1 Minute 35. Mhm. Freut sich wie ein kleines Kind, weil er es geschafft hat. Der schüttet Endorphine aus ohne Ende. Und das Beste dabei ist, die Angst ist für immer weg. Für immer weg, mhm. Weil er nur eine Sekunde drüber gegangen ist, passiert jetzt Folgendes im Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein hat ja immer geglaubt, bei 43 Sekunden passiert was Schlimmes. So, jetzt ist es aber nicht eingetreten. Das heißt, was passiert mit diesem Film? Bei 43 Sekunden passiert etwas Schlimmes. Dieser Film wird von unserer Festplatte gelöscht und ersetzt mit einem Film, es passiert mir nichts mehr im Wasser.
Und inwiefern kann man das, weil ich würde diesen Angstbegriff gerne ein bisschen größer fassen und sehen und draufschauen. Und wenn man sich Studien anschaut, die sind jetzt in Deutschland gemacht worden, aber man kann das immer durch einen Faktor 10 dividieren, dann passt das auch für Österreich, dass die Anzahl der Angststörungen seit Covid massivst gestiegen
kann man
sind.
Leicht erklären.
Und in der Altersgruppe von 15 bis 29 vor allem junge Frauen massiv betrifft. Und ich glaube, das muss man schon ernst nehmen.
Definitiv.
Und was kann ich mir von diesem Beispiel, was du gerade erzählt hast, was kann ich denn ableiten für eine mögliche gesellschaftliche Richtung, wo man schauen kann oder wo man sich hinentwickeln kann?
Also es ist so, dass ich, wie gesagt, da sehr viel darüber nachgedacht habe. Ich habe vor 2 Jahren auch ein Buch darüber geschrieben, Tauch durch deine Angst, weil ich es eben selber erlebt habe, wie bewusst das geworden bin. Und meine Lehren daraus gezogen habe und ich habe es natürlich auch bei über 10.000, 12.000 Teilnehmern gemerkt und es war immer dasselbe Prinzip. Also das ist jetzt kein Zufall, weil wenn ich was hundertprozentig mache, dann ist es ja bewiesen, dass es für jeden Menschen auf dieser Welt gleich funktioniert. Das erste ist eben dieses Phänomen, warum ist es seit Covid so massiv geworden? Gibt es 2 Gründe dafür. Früher hat man immer gesagt, eine Krise gibt es alle 10 Jahre. Also wenn du es jetzt anschaust, diese globalen Krisen, Finanzkrise und, waren alle 10 Jahre ungefähr und da hast du halt quasi eine Krise gehabt, hast es irgendwie gelöst, irgendwie überlebt, alles gut, dann hast du ein paar Jahre Ruhe gehabt und dann hast du die nächste Krise gehabt. Seit Covid springen wir von einer Krise in die nächste Krise. Wir haben null Erholungsphasen seit 5 Jahren. Zuerst war es Covid, dann waren es die Kriege, die Teuerung und. Das heißt, die Leute leben in einem Dauerstress. Das Zweite ist, natürlich haben sie die Medien da ein bisschen drauf fixiert und schreiben immer nur negativ. Also das ist gefühlt jetzt für mich immer schlimmer geworden. Und das Zweite, was eben dadurch passiert ist, dass die Leute weniger wie früher freiwillig die eigene Komfortzone verlassen. Und ich glaube, das ist eigentlich so diese größte Message, die ich mir mitgeben möchte bei meinen Vorträgen, bei den Seminaren oder bei so Auftritten wie jetzt. Wenn du in deiner Komfortzone bist und die Komfortzone ist dein Wohnzimmer, da kennst du dich aus, da fühlst du dich wohl, da fühlst du dich sicher. Mhm. So, okay. Jetzt durch diese ganzen Pandemie, Teuerung, Kriege, wirst du quasi immer unfreiwillig aus der Komfortzone bewegt in den Grenzbereich. Ja, weil niemand hat sich das freiwillig ausgesucht, dass wir eine Pandemie haben, Kriege, Teuerung. So, Jetzt kommst du unfreiwillig in diese Situation, versuchst es irgendwie mit Ach und Krach zu lösen, bist froh, wenn es vorbei ist, springst schon wieder in die nächste Krise hinein, in den nächsten Grenzbereich und versuchst wieder nur zu überleben. Aber was lernst du daraus? Nichts. Und jetzt bin ich aber permanent in diesem Krisenmodus und jetzt bin ich zu Hause in meiner Komfortzone. Und die Leute sagen, okay, wieso soll ich jetzt freiwillig meine Komfortzone noch verlassen?
Wenn ich eh schon so unter Druck bin.
Wenn du eh schon permanent unter Druck bist. So, und jetzt passiert aber Folgendes, wenn du immer nur, unter Anführungszeichen, in deiner Komfortzone bleibst, wird deine Komfortzone immer kleiner und kleiner und kleiner. Und je kleiner deine Komfortzone ist, desto leichter wirst du natürlich aus der Bahn geworfen. Und das ist der Grund, warum eben diese Jugendlichen zum Beispiel jetzt viel mehr diese Probleme haben wie früher, unter Anführungszeichen. Früher haben wir auch Probleme gehabt, keine Frage. Nur diese Komfortzone wird immer kleiner von ihnen. Warum? Ich kann mich noch erinnern, wie ich tauchen gehen wollte. Meine Eltern haben gesagt, du wirst tauchen gehen, kümmere dich drum. Die Eltern heutzutage, und das ist ja kein Vorwurf jetzt, sondern es ist nur eine Feststellung, wollen ja, dass die Kinder das perfekte Leben haben. Das heißt, es wird alles ermöglicht, es wird alles getan. Die Kinder müssen nichts mehr tun. Ihnen werden die Wünsche von den Augen abgelesen in den meisten Fällen. So, was habe ich jetzt noch für einen Stress? Ich habe eine Komfortzone, die irre eigentlich ist, aber dadurch wird sie eigentlich immer kleiner. Das ist ja genau das Paradoxe dabei, dass diese Komfortzone immer kleiner wird. Wie über ein Problem, Mama geht in die Schule und löst. Ich habe meine Probleme, du wahrscheinlich auch, selber lösen müssen. Und das ist der Unterschied. So, und jetzt kommt's. Wenn du jetzt freiwillig aber deine Komfortzone verlässt, ja, dann kommst du ja eben genau in diese Angstzone. Das ist ja genau der erste Bereich, den wir erreichen, wenn wir die Komfortzone verlassen. Ja, ich muss etwas tun, was ich vielleicht vorher noch nie gemacht habe. Also habe ich Angst davor. So, wenn du dich aber dieser Angst jetzt stellst und über die Angst hinwegkommst, ja, kommst du dann in die sogenannte Lernzone. Und in der Lernzone lernst du neue Skills, neue Fähigkeiten. Dort wird dein Selbstbewusstsein aufgebaut, dein Selbstvertrauen aufgebaut. Und dann kommst du in den Wachstum. Und je öfter du quasi deine eigene Komfortzone, und jetzt kommt es ganz wichtig, freiwillig verlässt, desto größer wird deine Komfortzone. Und je größer deine Komfortzone ist, desto weniger kann dir irgendwas Negatives aus dem Leben rauskicken. Und das ist eigentlich genau die Idee.
Und da ist jetzt ein Apnoe-Versuch eine Möglichkeit.
Ist eine Möglichkeit, ja. Genau. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel, muss ja nicht immer gleich alles so krass sein mit Weltrekorden oder was auch immer, aber keine Ahnung, ich will Sport machen. Nein, ich mag es morgen. Ich will aufhören zum Rauchen. Nein, heute rauche ich noch eine. Das sind alles Grenzbereiche. Ja. Ich gehe jeden Tag warm duschen. Gehe ab morgen eine Woche lang kalt duschen. Schau, was passiert.
Das sind
ganz kleine Grenzbereiche, aber so könnte man beginnen. Das muss ja nicht gleich immer sein, ich muss jetzt den Mount Everest besteigen. Ja. Aber jeder sollte freiwillig wieder mehr etwas tun, was ihm halt an die Grenze bringt. Und wenn es nur ist, wenn ich halt den ganzen Tag zu Hause sitze, ich mache jetzt wieder ein bisschen mehr Sport. Auch das ist ja schon ein Grenzbereich für viele.
Weil du kalt duschen gesagt hast, das ist ja auch einer von diesen Longevity-Trends. Und wir haben vorhin schon gesagt, auch du bist bei diesem Retreat, es gibt tausende Retreate, es ist nur etwas, was halt jetzt im Jänner und deswegen zeitnah stattfindet. Inwiefern hat Langlebigkeit oder gesund alt zu werden, was mit deinem Sport zu tun oder mit deiner Profession zu tun?
Hat aus zwei Gründen damit zu tun. Das eine ist eben das Mentale. Das heißt, wenn du natürlich positiv denkst, ist es besser wie negativ. Und ich habe zum Beispiel durch den Sport messbar gemacht, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken.
Wie hast du das gemacht?
Ganz einfach. Wenn du positive Gedanken hast, ja, reagiert dein Körper drauf und dein Herzschlag ist geringer. Und je geringer der Herzschlag ist, desto langsamer ist der Sauerstoffverbrauch. Deswegen wird die Zeit länger. Wenn du negative Gedanken hast, ja, reagiert dein Körper genauso drauf, der Herzschlag steigt und je schneller der Herzschlag ist, desto schneller ist der Sauerstoffverbrauch. Und 60 Sekunden sind immer 60 Sekunden. Mhm. Und manchmal vergehen sie besser und manchmal schlechter. Und allein diese Analyse, wo ich weiß, okay, das war jetzt ein guter Tauchgang, dann kann ich ja nachdenken, warum er gut war. War ich entspannt? Warum war ich entspannt? Wie waren meine Gedanken? Weil ich kann ja nur denken, ich brauche keinen Körper dafür, das ist ja das Coole dabei. Darum ist ja das 100% nur im Kopf. Und wenn du jetzt aber negative Gedanken hast, wie na und der Stress und die Firma und das ist schlecht, kannst du sofort auftauchen und die Zeit wird die Hälfte kürzer sein. Und deswegen sieht man halt, dass positive Gedanken natürlich besser sind für den Körper. Und je besser was für den Körper ist, desto länger werde ich leben, ganz einfach. Mhm. Ja, das ist einmal das eine. Ja. Und das Zweite, was natürlich da extrem wichtig ist, um eben auch länger unter Wasser bleiben zu können, um eben auch entspannter im Wasser zu sein, kann man auch Atemtechniken anwenden, die uns helfen, uns zu entspannen. Ja? Und allein durch diese Atemtechniken kann ich sofort Stress wegatmen, Angst wegatmen, kann mich in den Schlaf atmen und, und. Also das sind ja auch schon alleine von der Atmung her massiv positive Auswirkungen.
Mhm. Okay. Langes Leben, gesundes, langes Leben, das wollen wir natürlich alle. Positive Gedanken zu haben, ist lebensverlängernd, lerne ich gerade. Ich muss noch ganz kurz zur Ehrenrettung der Medien ausholen oder ausreiten, weil ich arbeite ja auch bei einem Medium und wir machen gerade ein mediales Produkt und ich glaube nicht, dass das nur mit schlechten Nachrichten zu tun hat. Es ist nur so, dass es halt irgendwie schon der Job von Journalismus ist, das zu schreiben oder darzustellen, was halt ist. Und wenn du vorher sagst, wir hüpfen von einer Krise in die andere, ist halt schwer zu sagen, wir machen einmal heile Welt zum Nachlesen. Das ist halt nicht so.
Ja,
das
ist schon klar, aber es ist ja der Verstärker, das ist ja das Problem.
Der Verstärker, der aber in dieser Studie, die ich euch auch in die Shownotes verlinke, rausgekommen ist, ist neben Covid vor allem Social Media.
Ja.
Und darüber haben jetzt wir alle ein bisschen auch Hoheit drüber, nämlich wie stark sind wir da drinnen, weil angetrieben werden diese technischen Hochleistungsdinger natürlich von Angst, weil Algorithmen reagieren, also machen das, worauf wir Menschen am leichtesten anzusprechen sind, und das ist eben Angst oder Empörung oder es ist irgendwas, was uns ständig noch mehr Stress versetzt. Wie stehst du dazu?
Also das Schöne ist, was ich halt gemerkt habe, ist eben auch mit unseren Gedanken, genauso wie mit der Atmung, wir können das steuern. Ich kann denken, was ich denken möchte.
Okay.
Der Kopf ist rund. Wenn ich negativ denke, brauche ich nur die Richtung ändern und sie ist positiv. Wir können das entscheiden. Es geht natürlich, klingt das alles immer in der Theorie sehr einfach.
Klar.
Das ist immer so. Ja. Aber wenn man das ausprobiert, funktioniert es tatsächlich. Ja. Und gerade durch dieses Luftanhalten habe ich halt ein Tool gefunden, zufällig, das war ja keine Absicht von mir, wo halt alles messbar geworden ist. Also das hat jetzt nichts mit Esoterik oder sonst etwas zu tun. Wir haben Atemtechniken messbar gemacht. Ich habe jetzt gerade ein neues Buch geschrieben, Press to Success, wo es jetzt nicht nur um diese gesundheitlichen Aspekte von der Atmung geht, sondern auch um die geistigen Aspekte, weil wenn wir lernen, unsere Atmung zu kontrollieren, dann kontrollieren wir über die Atmung unseren Geist und unseren Körper. Wenn ich die Atmung nicht kontrolliere, dann kontrolliert die Atmung mich, also sprich meinen Geist und meinen Körper. Deswegen sage ich ja, ich kann Angst wegatmen zum Beispiel.
Ja, da gibt es auch ein Aspekt, der in dieser Longevity-Bewegung jetzt ganz stark hervorkommt, der Vagusnerv.
Genau.
Das ist eine direkte Verbindung. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, aber das ist ja jetzt ein anderes Format. Es ist eine direkte Verbindung, das ist der 10. Hirnnerv, der sozusagen unser Hirn mit ganz vielen Organen datenautobahnmäßig verbindet. Und wenn wir den ansteuern, das kann man tatsächlich auch mit Atmung, im Longevity Center, das kann man es mit auch viel teuren Geräten und mit Infusionen und mit Dingen, die wahrscheinlich nicht gut also nicht bewiesen sind, aber Atmung funktioniert tatsächlich und entspannt quasi unsere Organe, indem wir unser Hirn entspannen.
Ganz genau.
Christian, ich muss noch was fragen, was mir vorher eingefallen ist. Du hast gesagt, du bist 4-mal bewusstlos geworden. Von einem Learning weiß ich, was du mir erzählt hast. Aber warum bist du wieder und wieder und wieder bewusstlos geworden?
Also es war dann so, das war halt bei einer Meisterschaft. Und wie gesagt, ich habe dann halt entschieden für mich, was gelernt, ich gehe nie wieder aus der Krankheit tauchen. Dann war es so, dass ich 2003 meinen allerersten Weltrekord aufgestellt habe. Und den Wiedererwarten geschafft habe. Wiedererwarten deshalb, weil ich mir da sehr einen großen Rucksack auferlegt selber. Das heißt, ich habe keine Sponsoren gefunden, ich habe aber gewusst, wenn der erste funktioniert, tue ich mir beim zweiten leichter. Das heißt, ich habe mein ganzes privates, gespartes Geld in diesen Weltrekord investiert. Ich war vorher noch nie unter Eistauchen. Das heißt, ich habe etwas getan, was ich vorher wirklich noch nie getan habe. Und unter Eistauchen ist jetzt einmal ein bisschen eine andere Challenge als im Hallenbad. Im Hallenbad kann jeder Meter auftauchen, unter Eis habe ich die Eisdecke über mir.
Ja, und es ist richtig kalt.
Es ist 2 Grad Wassertemperatur, ist jetzt auch nicht das Beste. Und ich habe auch geglaubt, ja, dass dieser erste Weltrekordversuch, 90 Meter war das damals am Weißensee in Kärnten, 90 Sekunden hat es gedauert, mein restliches Leben davon abhängt. Mhm. Und ich war damals 27 Jahre alt. Und wieder erwarten, habe ich das halt dann geschafft. Und in dem Moment, wo ich aufgetaucht bin und ich realisiert habe, ich habe es geschafft, ist dieser riesengroße Rucksack, den ich mitgeschleppt habe, abgefallen. Mir sind die Tränen vor Freude einen Meter weit aus den Augen rausgespritzt. Ich bin nicht über das Eis gegangen, sondern geschwebt. Also das war wirklich ein Glücksgefühl, das habe ich vorher und nachher nie wieder erlebt. Und irgendwann lässt es natürlich nach ein paar Wochen und du willst es wieder haben. 6 Monate später wollte ich wieder einen Weltrekord aufstellen. Habe aber geglaubt, aufgrund von dieser ersten Erfahrung, ich bin tatsächlich unbesiegbar. Ich bin der Aquaman, mir kann nichts passieren unter Wasser. Habe dann natürlich mich nicht ideal vorbereitet, habe die Sponsoren gefunden, also ist mir leicht gefallen. Und habe das halt dann nicht mehr ganz so fokussiert angegangen und bin dann halt das zweite Mal bewusstlos geworden. Daraus habe ich aber auch wieder viel gelernt, dass man eben, und das hast du vorher schon gesagt, und das ist eigentlich meine wirkliche Kernmessage, Angst ist etwas, was uns limitiert. Und darum bin ich nicht der Freund davon. Hm. Wenn ich aber das Wort Angst mit dem Wort Respekt ersetze, passiert genau dasselbe. Der Respekt schützt mich genauso wie die Angst vor einer gefährlichen Situation. Mit dem einen großen Unterschied, ich habe keine Limitierung. Das heißt, die Angst ist 43 Sekunden. Wenn ich Respekt habe, habe ich keine Limitierung. Und das ist eben genau das Besondere dabei. Das heißt, eigentlich müsste man hergehen und sagen, okay, ich ersetze das Wort Angst mit dem Wort Respekt. Weil wenn ich Respekt habe, dann bereite ich mich darauf vor. Ich trainiere 6 Monate, 5 Tage die Woche, jeden Tag 2 Stunden für einen Tauchgang von 3-4 Minuten. Ist eigentlich total pervers, wie viel Zeit ich investiere für einen ganz kurzen Tauchgang. Aber dafür habe ich ja Selbstvertrauen, dafür habe ich Selbstbewusstsein, dafür weiß ich, was ich kann und damit kann ich auch an meine Grenzen gehen und manchmal halt auch darüber hinaus. Weil normal, wenn du einen negativen Gedanken hast, während dieser 90 Meter oder was auch immer, reicht es völlig aus, dass ich bewusstlos werde. Mhm. Und das kann ja irgendwas Unerwartetes passieren. So, das war halt mein zweites Mal, da habe ich sehr viel gelernt. Beim dritten Mal wollte ich unbedingt 100 Meter weit tauchen unter Eis. Der erste Tauchgang war 90 Meter, wollte dann meinen eigenen Weltrekord brechen. Und aufgrund von Wetterbedingungen, die genau in der Nacht davor vom Weltrekordversuch eingetreten sind, haben wir 3 Meter Neuschnee gehabt. Normalerweise räumen wir immer den Schnee weg, damit kann das Sonnenlicht durchs Eis scheinen und dann ist es relativ hell, grün und ich kann ungefähr 10-15 Meter weit sehen. Mhm. Nachdem da jetzt aber 3 Meter Schnee drauf waren, war es stockdunkel und ich habe das halt natürlich nicht bedacht, vor dem Tauchgang, bin rein ins Wasser, habe Luft geholt und schaue auf meine Hand und denke mir, okay, spannend, irgendwo da vorne müssten jetzt meine Finger sein, ich habe sie nicht mehr gesehen. Es war stockdunkel. Und das war natürlich was Negatives und deswegen bin ich dann kurz vom Ziel bewusstlos geworden. Bin dann wieder zu mir gekommen, logischerweise, und alle haben zu mir gesagt, es soll heute nicht sein. Zuerst das Wetter, jetzt die Bewusstlosigkeit, es passt nicht. Und die haben mich dann ausgezogen und konnte mich aber während dem Ausziehen erinnern, dass ich nach meiner ersten Bewusstlosigkeit ja diese mentale Blockade hatte. Und die haben mir gedacht, wenn ich jetzt vom See heimfahre, ohne Rekord, ohne dass ich wieder ins Wasser gehe, dann gehe ich vielleicht nie wieder unter Eis tauchen. Haben mich wieder angezogen. Bin dann rausgegangen zu meiner Sicherungstauche, habe sie gebeten, noch 1 Stunde zu warten und ich würde das Ganze gerne in 1 Stunde später noch einmal tun. Der Punkt ist ja der, ich war ja total vorbereitet für diesen Tauchgang. Ich bin ja nur überrascht worden von der Dunkelheit. So, was ist jetzt der Unterschied von 100 Meter Helligkeit zu 100 Meter in Dunkelheit? Was ist der Unterschied?
Du wirst mich das jetzt fragen.
Ja. Was ist der Unterschied zwischen 100 Meter Helligkeit und 100 Meter Dunkelheit?
Naja, das, was du vorher beschrieben hast, du siehst halt nichts.
Genau, aber es ist kein Unterschied. Es ist nichts. 100 Meter sind 100 Meter. Das Ergebnis, das Ziel ist ja genau dasselbe. Und ob es jetzt hell oder dunkel ist, ändert ja nichts an die 100 Meter. Und das Einzige, was ich jetzt gemacht habe in dieser Stunde, dass ich mich einfach, also mit den Atemtechniken logischerweise wieder runtergeatmet habe. Und das Zweite ist, dass ich einfach visualisiert habe, es ist dunkel. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich jetzt 100 Meter gehe in Helligkeit oder Dunkelheit. Ich muss 100 Meter gehen.
Und das hast dann...
Und dann habe ich es dann 1 Stunde später habe ich dann einen Rekord geschafft.
Ich habe 2 Gedanken dazu. Das erste ist, wie kann es in einer Nacht 3 Meter schneien?
Das war wirklich irre. Es hat durchgeschnien. Es war blauer Himmel am Nachmittag. Ja. Es war in Kärnten am Weißensee, 1000 Meter Seehöhe, das war komplett irre. Das Tal war gesperrt, es war wirklich irre. Die Zelte, die wir gehabt haben, sind zusammengebrochen Und aufgrund dieser Schneemasse konnten wir das nicht mehr wegräumen. Ne?
Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist es nicht trotzdem jetzt rein gesundheitstechnisch unvernünftig nach einer Bewusstlosigkeit?
Was ist eine Bewusstlosigkeit? Was passiert da im Körper?
Ja, schon, aber du...
Ich habe weder Herzstillstand gehabt, nichts. Ja, okay, also gut. Jeder Mensch, der irgendwann einmal zu schnell aufsteht, Kreislaufkollaps, das ist bewusstlos. Da fällst du um, kannst du vielleicht irgendwo in den Kopf anhauen und hast vielleicht eine Verletzung. Das ist bewusstlos werden. Ist mir als Kind einmal passiert in Griechenland, weil es so heiß war.
Also es haben die Ärzte oder der Arzt oder wer immer da mit war, auch gesagt, das ist...
Da kann nichts sein. Du atmest, ja, auch nach jedem Tauchgang. Ich atme dreimal ein und es ist wieder alles gut, weil ich habe 100% Sauerstoffsättigung und da kann nichts passieren. Ich habe keine körperlichen Schäden. Das ist ja genau der Punkt. Ich habe weder irgendwie einen Lungenschaden oder eine Blutader geplant. Nichts. Es passiert ja nichts. Ich kann mir keinen Knochen brechen, keinen Muskel zerren, gar nichts.
Okay.
Ich bin einfach bewusstlos geworden, zu wenig Sauerstoff. Dann kommst du wieder zu dir, du hast wieder 100% Sauerstoff und der Körper ist genau dasselbe wie vorher.
Okay.
Da natürlich wurde das alles überprüft von den Ärzten,
ja,
logischerweise.
Gut. Jetzt fehlt uns noch eine Bewusstlosigkeit, oder?
Genau. Beim letzten Mal war es dann eben so, ich bin damals vor vielen, vielen Jahren auf 61 Meter Tiefe getaucht und ein zweiter Freitaucher ist dann auf 66 Meter getaucht und ich habe mir gedacht, ich hole mir jetzt diesen Weltrekord zurück und wir haben dann halt im Sommer darauf trainiert, natürlich ohne Eis, ist ja logisch, jetzt trainierst du 6 Monate und im Winter gibt es kein Eis. Im nächsten Sommer haben wir wieder 6 Monate trainiert und es gab wieder kein Eis. Und das Ganze ging 4-mal. Und im 5. Mal haben wir gedacht, okay, ich trainiere zwar, aber habe noch viele andere Projekte gehabt und habe halt dann nicht mehr ganz so intensiv trainiert. Und dann im Winter kommt genau das, was man jetzt erwartet. Ja, ich kriege einen Anruf, wo es geheißen hat, der See ist für 3 Tage offen. Sprich, zugefroren. Innerhalb der nächsten 3 Tage könntest du diesen Weltrekord probieren. Und ich mir dann überlegt, soll ich oder soll ich nicht? Ich habe gewusst, vielleicht kriege ich dann nie wieder die Chance, vielleicht friert der See nie wieder ganz zu. Und habe das dann mit meinem Team besprochen und die haben dann gesagt, okay, wir probieren es. Und für mich war die größte Befürchtung, dass ich quasi, wenn ich runtertauche, aufgrund des weniger Trainings, diese Tiefe nicht erreiche. Also meine größte Sorge war, dass ich diese 71 Meter einfach vom Druck aus gleich her nicht erreiche. Deswegen war mein ganzer Fokus nur aufs Druckausgleichthema beschränkt. Das heißt, ich habe an der Oberfläche Luft geholt, bin mit geschlossenen Augen runtergetaucht, habe dann die 71 Meter erreicht und habe mir gedacht, yes, geschafft, super. Und dann bin ich aufgetaucht. Und es ist finster auf 71 Meter Tiefe, es ist finster auf 61 Meter Tiefe, auf 51, aber ab ungefähr 40 Meter wird es dann hell, weil dann kommt quasi die Sonne durch. Und dann wird es halt immer heller, je höher man taucht. Und das ist halt immer so gewesen. Und ich habe aber leider die Augen zugehabt und habe halt leider nicht gemerkt, dass aufgrund schon das Schneeschmelze und so weiter, das Schmelzwasser quasi in den See hineingedrückt worden ist und ich eigentlich ab 10 Meter Dunkelheit hatte. Jetzt bin ich da runter auf 71 Meter, tauche auf und denke mir, es ist finster, es bleibt finster. Ich tauche auf, aber es ist noch immer finster. Und ich habe tatsächlich geglaubt, ich bin nur immer auf 71 Meter und tauche nicht auf. Und das ist natürlich jetzt eine stressige Situation, logischerweise, weil ich gehe davon aus, ich bin jetzt irgendwo auf 40 Meter, es müsste hell werden, aber es ist noch immer dunkel. Also ich habe noch immer geglaubt, ich bin auf 71. In Wirklichkeit, im Nachhinein ist man immer besser und gescheiter, aber ich wusste, ich war schon auf 40, habe das aber nicht gecheckt. Und deswegen habe ich dann richtig Gas gegeben und wenn du halt Gas gibst, wenn du dich mehr anstrengst, geht natürlich wieder dein Herzschlag nach oben und deswegen bin ich dann wieder kurz unter der Oberfläche bewusstlos geworden. Und das war halt dann wieder ein wichtiges Learning, das ist, was man eigentlich eh weiß aus dem Bergsteigen. Die meisten Unfälle beim Bergsteigen passieren nicht beim Raufgehen, sondern beim Runtergehen. Warum? Mhm. Weil, klassischer Fehler, man visualisiert, man steht am Gipfel, man freut sich, danke, fertig. Und am Weg runter verlierst du den Fokus. Ja? Und weil halt dann das Eis weg war, konnte dann nicht mehr tauchen gehen.
Aber da hättest du doch auch schon ein Learning von einem vorherigen quasi Bewusstseinslosigkeit gegeben haben müssen, sozusagen diese nicht optimale Vorbereitung.
Ja, aber es war ja trotzdem jetzt nicht so. Also wie gesagt, ich war ja unten. Also wenn es jetzt dann wettertechnisch gepasst hätte, wäre ja nichts passiert.
Okay.
Also das ist ja genau der Punkt. Ne? Also kein Mensch ist vorbereitet auf etwas, was in der Sekunde passiert. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ne? Also nochmal, wenn jetzt die Gefahr da ist, dann ist sie jetzt da. Mhm. Ja, wir sitzen da jetzt in einem kleinen Raum, wenn du jetzt in so ein gestörter Amokläufer reinrennt, dann ist das real, oder? Dann ist es ja echt.
Ja.
Und genau das hatte ich ja in dieser Situation. Mhm. Ich habe in der Situation jetzt geglaubt, ich bin auf 71 Meter und ich kann nicht auftauchen.
Mhm. Okay. Ich will aber eh nicht nur über deine 4 Unfälle unter Anführungszeichen reden. Wie viele Tauchgänge hast du denn gemacht in deinem Leben bis jetzt?
Hunderttausende.
Hunderttausende.
Mhm. Weltweit. Ich war am Nordpol, ich war in Nepal und habe den höchsten Tauchgang der Welt gemacht auf über 5000 Meter Seehöhe. Ich war in der Karibik, in der Südsee, habe tausende Tauchgänge gemacht mit Haien und habe nur alle Finger dran. Und das Witzige ist das, ich habe beim Tauchen, und das war eben auch so ein Auslöser von mir, weil mir haben früher die Journalisten immer gefragt, hast du jemals bei einem dieser Tauchgänge Angst gehabt? Und ich muss ehrlich gestehen, obwohl es Hunderttausende waren und wirklich tausende Stunden unter Wasser sind, bin jedes Wochenende tauchen bei meinen Kursen und. Ich habe noch nie Angst gehabt. Ich bin aber nicht angstbefreit. Also das darf man jetzt auch nicht verwechseln. Also es gibt keinen Menschen, der keine Angst hat. Ja, ich habe Angst vor Schlangen, warum auch immer. Ich habe Angst vor der Höhe. Vielleicht bin ich als Kind vom Klettern im Baum runtergefallen. Also ich will nicht damit sagen, dass ich jetzt ein Superstar bin, der keine Angst hat.
Mhm.
Aber ich weiß halt mittlerweile durch eben diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie ich Angst definiere. Und das macht etwas im Kopf. Das Zweite ist natürlich, wenn man das erlebt hat mit so vielen Teilnehmern und es immer funktioniert hat, dass man nur eine Sekunde drüber gehen muss, dann kann man ja da sehr viel draus lernen. Ja, weil das finde ich ja total faszinierend. Weil nochmal, krasseste Beispiel, was ich jemals gehabt habe, ist, war eine Teilnehmerin aus Berlin, die ist extra von Berlin nach Wien angereist für das Seminar. Und wie gesagt, ich mache immer diesen Testaufgang. Die Leute halten die Luft an, solange es geht, und dann glauben sie, sie müssen sterben. Und bei dieser Teilnehmerin war es nicht mehr eine Sekunde. Und ich habe sie dann gefragt und sie hat gesagt, ja, es tut ihr furchtbar leid, sie hat mir das eigentlich schon vorher erzählen sollen. Sie hat wirklich Todesangst im Wasser, sie hat die ganze Nacht sich übergeben. Und das ist als Jugendliche und als Kind dreimal ertrunken. Dreimal. Und jedes Mal im Spital erst wieder zu sich gekommen. Und sie konnte dann als Jugendliche nicht mehr alleine duschen gehen. Wasser im Ohr, beim Ohr ist absolut unmöglich.
Mhm.
Und jetzt hat sie aber 2 kleine Kinder. Beide gehen schwimmen mit dem Papa, haben Spaß in der Therme und sie steht am Beckenrand. Und nach 30 Jahren möchte sie endlich diese Angst loswerden. Und deswegen hat sie sich gedacht, sie muss sich dieser Angst stellen. Und deswegen macht sie dieses Seminar bei mir. Sag ich, ja, es wäre vielleicht nett gewesen, wenn man das vorher gewusst hätte, aber kriegen wir schon hin. Ja, es hat dann natürlich ein bisschen länger gedauert, muss ich ehrlich gestehen, als wie normal. Also wir haben dann den ganzen Tag gemeinsam gearbeitet. Aber im Endeffekt hat sie es dann geschafft, 2 Minuten 30 unter Wasser zu bleiben. Sie hat mir danach jeden Tag eine Mail geschrieben, sie kann duschen gehen, baden gehen, sie hat einen Tauchkurs besucht, ihr Leben ist völlig normal.
Mhm.
Jetzt muss man sich überlegen, ja, wenn jemand Angst hat, nochmal, sie muss ja irgendwo herkommen. Wenn ich sie loswerden will, muss ich mich nur dieser Angst stellen. Und das ist schon etwas, wo ich mir denke, dass das etwas Erstrebenswertes ist, gerade in diesem Beispiel, nochmal, wenn du nicht einmal mehr allein duschen gehen kannst, was ist denn das für ein Leben?
Mhm.
Das ist ja nicht einmal lebenswert mehr, sorry. Und das Geile ist, und das ist ja das, was mich immer motiviert, das zu tun, wenn man eine Sekunde da drüber geht, ist sie weg. Ja, das heißt, ich glaube tatsächlich, dass man sehr viele Ängste mit Respekt, das ist ganz, ganz wichtig, also es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich Höhenangst habe und ich gehe jetzt Base Jumpen ohne Ahnung. Ja, also dann ist das hirnrissig und lebensgefährlich. Also man muss schon das Ganze mit sehr respektvollen Überlegungen und Maßnahmen angehen, ja, damit eben nichts passiert. Ja, also das ist schon sehr wichtig. Ja. Aber ich glaube schon, dass man da, wenn man das möchte, wie gesagt, das kann man auch nur freiwillig, also du kannst da niemanden zwingen dazu, das geht auch nicht. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass vielleicht irgendwelche Partner versucht haben, gut gemeint, Leute, die Angst haben, da irgendwo hin zu überreden, damit sie das dann weniger haben, das geht nicht. Also du musst das immer freiwillig machen, du musst es selber wollen, dann funktioniert es aber auch.
Lass uns ein bisschen noch auf diese Extremsportarten blicken. Ein Freund, Mentor von dir, der Felix Baumgartner, dieses Jahr gestorben, war eben auch so einer, der dich da mit motiviert hat. Der war schon erfolgreich, unter Anführungszeichen, wie du begonnen hast, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und natürlich könnte man auch sagen, ihr habt alle einen Knall. Ja, warum macht man, warum springt man aus der Stratosphäre, warum will man unbedingt unter einem Gletscher durchtauchen, warum, also sozusagen wie sehr muss man sich über das Außen spüren, damit man sich spürt?
Also erstens haben wir, wie gesagt, also unter all diesen Durchgeknallten bin ich der wenig Durchgeknallteste. Weil einmal, also wenn ich wo runterfalle, dann weiß ich, ich will mir zumindest einmal wehtun und im schlimmsten Fall sterben. Noch einmal, im Wasser kann das nicht passieren. Also das ist einmal schon mal eine ganz andere Denkweise. Also die meisten Menschen, die mit mir zu tun haben, merken plötzlich, ja, dass ich jetzt nicht dieser Adrenalin-Junkie bin, den man eigentlich diesen Extremsportlern meistens zuschreibt. Ja, weil Adrenalin wäre total schlecht für meinen Sport. Mhm. Also ich brauche einen Herzschlag von 20 und nicht von 120.
Ja, das
Das ist einmal der Punkt 1.
Das verstehe ich schon. Aber du hast ja natürlich schon auch bewusst geschaut, okay, welche Weltrekorde kann ich brechen? Welche kann ich überhaupt neu aufstellen in einer quasi Disziplin mit dem Apnoe-Tauchen, die es vorher noch gar nicht gab? Also das sind schon auch Ziele im Außen,
ja,
die irgendwas ja mit dir auch machen. Sonst würdest du, hättest ja nicht so viel investiert, dein ganzes Leben danach umgebaut, von ehemals Investmentbanker zu eben Freitaucher zu sein. Also das würde mich interessieren.
Also das, was mich da immer fasziniert hat bei dem Sport, ist, dass es eigentlich sehr mental ist. Also ich bin davon überzeugt, dass es keinen mentaleren Sport gibt, wie das Freitauchen, eben das Luftanhalten. Weil normal, es ist alles messbar. Das heißt, hast du positive Gedanken, negative Gedanken, gehst du an deine Grenzen, wie reagiert dein Kopf darauf? Und je nachdem, wie der Kopf darauf reagiert, reagiert dein Körper darauf. Das heißt, wenn du es schaffst, deinen Kopf zu kontrollieren, habe ich die Kontrolle über meinen Körper.
Das weiß ich schon.
Genau das Faszinierende. Und deswegen mache ich das ja, weil ich gemerkt habe, ja, und in meiner Kindheit, die war nicht ganz einfach, ich bin mit einer angeborenen Fußfehlstellung auf die Welt gekommen. Mit 16 hat mir das Ärzteteam im AKH erklärt, ich werde mit 30 im Rollstuhl sitzen, mit 35 bin ich geistig behindert und mit 40 bin ich wahrscheinlich tot. Das war mit 16 die Diagnose, die ich bekommen habe. Mit 16.
Von einer Fußfehlstellung?
Ja, das ist auch angeboren. Sie haben behauptet, das ist eine Erbkrankheit, die halt im Fuß beginnt und durch den ganzen Körper geht,
okay,
und Nerven angreift. Mhm. Ja.
Aber war nicht so.
Sonst würde ich nicht da sitzen.
Ja,
ich bin jetzt 50. Ja. Also Gott sei Dank haben sie dich da verirrt, aber das macht natürlich etwas mit dir. Ich war in der Schule vom Turnunterricht befreit, weil ich nicht laufen konnte aufgrund meiner Fußfehlstellung und jetzt bin ich Profisportler. Das macht ja etwas mit dir. Und wenn du dann operiert wirst auf beiden Beinen gleichzeitig und 6 Wochen lang dann mit 20 im Spital liegst und du nicht einmal aufstehen kannst und du Schmerzen hast, wo du eigentlich nur betest, dass dein Morphiumgerät von Rot auf Grün springt alle paar Minuten, damit du da wieder einen Morphiumspritzer selber setzen kannst, dann löst es etwas aus mit dir. Und dann habe halt ich das große Glück gehabt, dass ich einen Sport hatte, der mir da extrem viel gegeben hat, für mich selber, um zu wachsen. Ja, also ich habe so eine große Komfortzone in meinem Leben, ja, die ich jedem Menschen wünschen würde auf dieser Welt, weil mir ist es völlig egal, was passiert, weil ich weiß, es geht immer weiter. Davon überzeugt, weil du vorher gesagt hast, wir haben Angst vor Klima und bla bla bla. Ich bin davon überzeugt, für jedes Problem auf dieser Welt gibt es eine Lösung.
Ja, manche sind halt sehr komplex und
genau,
Lösung, sondern es muss schon eine gemeinsame Anstrengung geben.
Der Punkt ist der, es gibt und das ist wirklich wichtig für alle, die das jetzt hören, ja. Ich bin davon überzeugt, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. So, warum kann ich das behaupten? Weil ich es selber erlebt habe, mit vielen anderen Beispielen auch. Der Punkt ist immer nur, wie hoch ist deine Motivation, dass du das Problem löst? Es geht immer nur darum, ja, weil was passiert da auch wieder im Kopf, aus Mentaltrainer-Sicht heraus, total spannend. Jetzt haben wir ein Problem, okay? Und wir denken immer nur problemorientiert. Das geht nicht, das kann ich nicht, das funktioniert nicht. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals den höchsten Tauchen der Welt machen wollen, hat vor mir noch nie jemand gemacht. 10 Ärzte haben gesagt, es wird nicht funktionieren, du riskierst dein Leben dabei, du wirst sterben. Und ich habe es aber gemacht, weil ich immer noch Lösungen gesucht habe. Ich bin jemand, der mittlerweile so davon überzeugt ist, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt, weil ich gelernt habe, lösungsorientiert zu denken und nicht problemorientiert zu denken. Und woher kommt das Ganze jetzt? Das ist eben die Frage der Motivation. Und da habe ich auch wieder gelernt, durch andere Sportler und erfolgreichen Menschen im Business, völlig egal, es sind immer dieselben Typen oder Typus, die die haben. Und zwar sagen die immer, warum will ich das lösen? Und wie sehr will ich das lösen? Und je größer dein Warum und dein Wie sehr ist, desto mehr wirst du zum lösungsorientierten Denker. Wenn jetzt dann das Problem jetzt noch nicht so groß ist, ja, und nicht so wichtig ist für mich, ja, dann bleibe ich halt immer, nein, das kann ich nicht und das schaffe ich nicht. Das heißt, du bleibst lieber in deiner Komfortzone, weil es ja einfacher ist. Ja. Ich sage ja nicht, dass diese großen Probleme leicht zum Lösen sind. Das sage ich ja nicht. Nein, aber der Punkt ist der.
Ich verstehe es schon.
Wir können ja nicht die Klimakrise aufhalten. Sie wird passieren. Die Frage ist nur, wann sie passieren wird. Aber ich bin halt jemand, der denkt, okay, deswegen habe ich einen eigenen Verein zur Rettung der Ozeane gegründet, weil es mir ja auch wichtig ist. Ich weiß aber trotzdem, und so Realist bin ich auch, wir können es nicht aufhalten. Ich denke eher, was tun wir, wenn es dann passiert? Weil das ist ja das Problem. Ja? Ich kann ja diese Dinge nicht aufhalten. Ich muss ja Lösungen bieten. Und das ist das, was bei uns, glaube ich, generell in vielen Diskussionen fehlt. Wir sagen immer, das müssen wir verhindern. Wir können es nicht verhindern. Wir können es rauszögern. Okay, aber haben wir das Problem damit gelöst? Nein, wir haben es verschoben um ein Jahr, um ein Jahrzehnt, um 100 Jahre. Völlig wurscht. Aber wir haben es nicht gelöst. Sondern Lösung kann man nur, wenn wir definieren, das ist das Problem. Dann könnte das eintreten, was tun wir? Und genau das habe ich gelernt in meinem Sport. Das heißt, wir Extremsportler sind ja Risikomanager in Wirklichkeit. Also wenn du Felix Baumgartner früher gefragt hast, Risikomanager ist seine Berufsbezeichnung. Das heißt, wenn der jetzt irgendwo runtergesprungen ist, ja, ist er ja auch nicht, boah, ich springe jetzt von der Stratosphäre. Das Projekt hat gedauert 10 Jahre zu entwickeln. Da ist getestet worden, überlegt worden, das heißt, das Risiko, nochmal, und das geht ja wieder um die Angst.
Aber ich darf auch gelegentlich was sagen in diesem Podcast, das ist keine Keynote.
Das Risiko wird kleiner. Und um das geht's.
Ja. Okay.
Nichts anderes.
Aber sag mir noch einen Gedanken dazu, warum das wichtig ist, diese ganzen Weltrekorde. Hat das was mit Sponsoring zu tun? Kriegst du dann mehr Geld oder kannst du es leichter auftreiben? Finanzierst du so andere Projekte? Warum ist dieser Track Record so wichtig oder gibt es dir persönlich was zu sagen,
also am Anfang,
ich bin damit erfolgreich?
Am Anfang gibt es dir persönlich etwas. Logisch. Du bist der Beste der Welt. Geiles Gefühl. Gebe ich zu. Beim zweiten war das Gefühl weniger, beim dritten war es weg. So, irgendwann lernst du, wenn du einen Weltrekord aufstellst, wer hat etwas davon auf dieser Welt? Niemand, oder? Außer ich. Und deswegen mache ich jetzt die Weltrekorde nur mehr, um den Leuten irgendetwas mitzugeben. Weil hätte ich keine Weltrekorde, wäre ich heute nicht hier, oder?
Ich weiß
genau
nicht.
Genau um das geht es, das heißt, die Weltrekorde sind zumindest die letzten, also sicher die letzten 2 Drittel, habe ich immer genutzt, um entweder auf die Probleme der Ozeane hinzuweisen oder dass jeder Mensch seine eigenen Limits nicht akzeptieren sollte, weil wir uns selber einschränken im Kopf. Aber der Körper kann viel mehr, als wir glauben. Haben wir diese Tauchschüler alle bewiesen. Ja, man kann alles immer verdoppeln, kannst auch dein Geld verdoppeln. Du musst das nur glauben, du musst nur was dafür tun. Es geht. Es ist nur im Kopf, diese Einschränkung. Und durch diese Weltrekorde habe ich halt eine Plattform geschaffen, um eben diese Messages zu verbreiten. Warum mache ich diese Keynotes? Weil ich da viele Menschen erreiche. Warum schreibe ich Bücher? Weil ich viele Menschen erreiche. Das heißt, meine Mission ist tatsächlich, und ich merke das halt gerade in den letzten 1-2 Jahren, dass es halt immer wichtiger geworden ist, dass die Leute sich mal mit sich selber beschäftigen, mit dem Kopf beschäftigen, mit der Atmung beschäftigen und einfach. Ich glaube, dass viele Menschen ein glückliches, entspanntes Leben wollen und nicht wissen, wie sie das kriegen. Die einen glauben, ich brauche viel Geld, dann bin ich glücklich. Also ich habe Milliardäre trainieren dürfen, die waren nicht glücklich. Also Geld macht definitiv nicht glücklich. Sondern das, was, glaube ich, glücklich macht, ist, wenn du das tun kannst, was du liebst.
Mhm.
Und das ist eigentlich das Wichtigste.
Geld war aber für dich ja schon auch ein Motivator, hast du ja vorher schon gesagt.
Genau,
und ich glaube, der zweite Film war ja Wall Street. Das ist ja... ist heute auch nicht mehr so umlegbar, aber wer möchte, Gordon Gekko, ein ganz, auch ich würde sagen, ein toxischer Mann, der eben an der Wall Street auch sehr skrupellos umgeht und damit sehr berühmt wird. Und Michael Douglas hat das auch zu seiner eigenen Berühmtheit verschafft. Und du warst auch in diesem Bereich tätig, also das hat dir schon auch was gegeben.
Genau, aber wenn jetzt verdiene weniger wie vorher.
Und
bin glücklicher.
Und wenn du jetzt ein Ranking machen müsstest, du hast die Ozeane schon erwähnt und du setzt dich dafür ein, wahrscheinlich auch, weil du viel drinnen bist und deswegen auch viel mitkriegst, was man unter Mikroplastik und was es da alles gibt, was wir von der Oberfläche oft auch nicht sehen. Wenn wir uns in 2 Jahren wieder treffen, was ist dann deine Mission?
Also die Ozeane zu retten wird meine Mission sein bis zum letzten Atemzug. Weil das, was die meisten nicht wissen, jeder zweite Atemzug kommt aus dem Meer. Stirbt das Meer, stirbt der Mensch. Und diese Mission wird nie ein Ende finden, solange ich lebe. Und die zweite Mission, und auch die wird nicht enden, ich möchte vielen Menschen ein glückliches Leben ermöglichen, weil ich einfach das beste und perfekteste Leben für mich führen kann.
Und bist du dankbar?
jeden Tag. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder das Leben führen kann, weil ich habe eine Entscheidung getroffen und jeder Mensch kann eine Entscheidung treffen. Also egal, was immer wir tun, alles beginnt mit einer Entscheidung. Mhm. Und das sind meine zwei Messages und die werden nie aufhören. Also das wäre auch noch in 20 Jahren
okay. tun. Lieber Christian, vielen Dank für deine Zeit und dein Gespräch mit mir.
Ich sage danke.
Und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank. Wie gesagt, sowohl die Studie als auch die Homepage von Christian und sein neues Buch, über das haben wir nicht so gesprochen, das heißt Breath to Success. Und da geht es auch ganz stark um diese mentale Stärke. Ja, wenn euch das jetzt zu sehr Mental Health mäßig oder sowas war, dann bitte gerne in den Kommentaren. Ich glaube, dass das Thema Angst dennoch eines ist, das man aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Und das war eine, die wir heute erzählt haben. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.